0,3%, so viel Wachstum prognostiziert mein heutiger Gast für die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr noch. Vor einem halben Jahr waren es noch 1 bis 1,5%. Was ist passiert? Vier Buchstaben, IRAN, höhere Energiepreise, gestörte Lieferketten, eine Inflation, die sich gerade um die 3% einpegelt und mittendrin die EZB, die gerade die Zinsen angehoben hat. Aber kann sie damit wirklich etwas gegen den Ölpreis ausrichten? Willkommen bei Goldelse zur Wirtschaftsprognose für die zweite Jahreshälfte 2026. Mein Gast wieder, Dr. Jan Holthusen, Leiter Research und Volkswirtschaft bei der DZ Bank. Wir reden über die technische Rezession, wir reden darüber, warum Europa bei künstlicher Intelligenz komplett am Tropf der USA hängt. Wir reden darüber, wie sich der Ölpreis in den kommenden Monaten wahrscheinlich entwickeln wird und ob wir je wieder Vorkriegsniveau erwarten können. Und über die Frage, die für den Mittelstand in Berlin und Brandenburg wohl am meisten zählt. Sollen sie jetzt investieren oder lieber abwarten? Los geht's. Ich knüpfe mal an unser letztes Gespräch ein bisschen an. Wir hatten gesagt, Sie hatten vorausgeblickt, dass die Wirtschaft ein bisschen wachsen wird. Sie hatten, glaube ich, 1 bis 1,5% vorausgesagt. Dann kam Iran dazwischen. Jetzt haben wir ein kleines Wachstum. 0,3% sind, glaube ich, jetzt prognostiziert. Das war so die letzte Zahl, die ich gelesen habe. Was hat sich aus Ihrer Sicht aber in den vergangenen 6 Monaten wirtschaftlich wirklich verändert und was ist eher so Nachrichtenrauschen? Jetzt vielleicht mal Iran mal rausgenommen, darüber reden wir gleich oder müssen wir ja auch nochmal separat reden.
Ja, also ich denke, am Iran führt da wirklich kein Weg vorbei, denn der setzt natürlich auch die Rahmenbedingungen für die Wirtschaft. Ja, wir waren ja im Winter noch immer relativ optimistisch, dass jetzt so die Talsohle durchschritten sei und dass es jetzt wieder aufwärts gehen könne. Und dann kam halt Ende Februar, Anfang März das Thema Iran dazu. Und das hat natürlich schon auch dann für die Wirtschaft einiges bedeutet. Wir haben höhere Energiepreise. Das ist nicht gut für die Produktion. Das macht eben die Produktion teurer. Das schwächt auch den Konsum, weil die Leute mehr für Benzin ausgeben müssen und weniger Spielraum haben für anderen Konsum. Wir haben erneut gestörte Lieferketten, ja, nicht so schlimm wie damals bei Corona oder beim Ukraine-Krieg, aber es kommt hier durchaus auch zu Friktionen innerhalb der Lieferketten und das sind alles Dinge, die jetzt dieses zarte Pflänzlein Aufschwung doch zumindest drohen, wieder so ein bisschen zu schädigen, sage ich mal mindestens. Also der Aufschwung wird nicht auf alle Ewigkeit vertagt sein, aber wir müssen davon ausgehen, dass wir zunächst mal noch mit einem relativ schwierigen Umfeld einfach zu rechnen haben.
Ich versuche das jetzt mal positiv zu sehen, trotz diesem immensen Druck, sagen wir mal, der international bei uns ja in der Wirtschaft gelandet ist, der uns ja auch unter Druck setzt, haben wir trotzdem diesen prognostizierten kleinen Wirtschaftswachstum von 0,3. Jetzt haben wir sogar ein digital unterzeichnetes Friedensabkommen. Könnte das der Anfang einer Trendwende sein?
ja, bei Trump weiß man natürlich nie so genau. Man, der hat ja den Krieg schon 30 Mal oder 40 Mal für beendet erklärt. Jetzt hat man erstmal das erste Mal wieder was halbwegs Konkretes, aber natürlich ist das Thema nicht durch. Momentan ist es so, wir haben im ersten Quartal eigentlich ein ganz ansehnliches Wachstum gehabt. Wir hatten in Deutschland 0,3% Wachstum gegenüber dem Vorquartal. Wenn man das jetzt mal hochrechnen würde, also mal ganz simpel 4 mal 0,3%, dann würden wir komfortabel über 1% landen. Das Problem ist, dass dann eben, dass dieses erste Quartal ja noch weitestgehend unbeeinflusst war vom Iran-Krieg und dass wir jetzt für das zweite Quartal schon mit einem deutlicheren Rückschlag rechnen müssen. Das heißt, diese 0,3% aus dem ersten Quartal, die werden sicherlich wieder kompensiert durch ein höchstwahrscheinlich negatives zweites Quartal. Das ist ja schon fast rum. Wir haben noch keine konkreten Zahlen, aber alles deutet darauf hin, dass wir hier nicht mit einer positiven Wachstumszahl rauskommen. Wenn wir jetzt nach vorne blicken und sagen, wie wird es dann im dritten und vierten Quartal, würde ich auch so ein bisschen zumindest die Euphorie dämpfen, dass es gleich wieder aufwärts gehen muss, selbst wenn es jetzt zu einem richtigen Friedensvertrag kommt, weil wir natürlich die Folgen jetzt erstmal noch abarbeiten müssen. Ja, der Ölpreis ist längst noch nicht wieder da, wo er vor dem Krieg war. Das Öl fließt auch noch nicht wirklich wieder. Und wenn es denn wieder fließt und wenn die Straße von Hormuz wieder frei ist, dann dauert es natürlich eine gewisse Zeit, bis das dann auch ankommt in Europa, im Rest der Welt. Und natürlich ist es auch so, dass die Lieferketten, die jetzt gestört sind, langsam langsam wieder in Gang kommen müssen. Das heißt, der Güter müssen transportiert werden, müssen hier ankommen. Und das dauert so seine Zeit, sodass man sagen kann, wenn das jetzt alles gut läuft auf der politischen Ebene, dann glaube ich, dass für das vierte Quartal so ein begründeter Optimismus da sein kann. Aber ich glaube, die Jahresmitte, also Q2, Q3, werden noch ein bisschen mühsamer werden.
Also sind wir jetzt so Talsohle, könnte man so sagen. Und Rezession, will man das Wort, will man ja kaum in den Mund nehmen, aber man muss es ja scheinbar dabei.
Ja, also wir haben es in unserer Prognose haben wir Q3 und Q4 im Quartalsvergleich jeweils negativ. Und technisch gesehen wäre das eine Rezession.
Hm.
Es gibt keine wirkliche Definition, aber meistens behilft man sich damit, dass man sagt, zwei aufeinanderfolgende Quartale negativ im Quartalsvergleich, dann sprechen wir von einer mindestens mal technischen Rezession und das wäre genau das, was wir jetzt haben. Aber es besteht eben, wie gesagt, schon noch die Aussicht, dass es danach dann Richtung Jahresende und dann auch im nächsten Jahr besser laufen kann, vorausgesetzt, die Lage beruhigt sich jetzt weiter.
Die USA haben verkündet, dass das leistungsstärkste KI-Modell von Anthropic weltweit nicht ausgerollt wurde oder wieder zurückgenommen und nur in den USA genutzt werden darf. Offiziell aus Sicherheitsgründen, dass das natürlich, glaube ich, hochgradig politisch motiviert ist, ist eindeutig, dass die USA sich da sowas, ich finde immer, es ist so ein bisschen wie so einen zweiten Atombombenkoffer, den die sich aufgebaut haben. Ich habe 1000 Fragen, ehrlich gesagt, dazu. Wie abhängig sind wir letztendlich von diesen KI-Entwicklungen? Das ist so mein erster Teil der Frage. Und wie groß ist eigentlich schon, und das ist finde ich, der noch spannendere Frage dabei, wie groß ist eigentlich jetzt schon der Einfluss von KI auf die Volkswirtschaft? Also die hiesige Volkswirtschaft.
Ja, ich glaube, also bisher halten sich die Abhängigkeiten in Grenzen, weil es noch nicht in der Breite wirklich produktiv eingesetzt wird. Viele testen, viele gucken, aber so in der Breite hat es, glaube ich, bisher relativ wenig Anwendung gefunden, sodass ich denke, momentan ist der Schaden also für den Status quo einfach noch nicht so groß. Das Problem ist nur, wenn man sich davon jetzt, von dieser dynamischen Entwicklung jetzt abkoppelt oder abgekoppelt wird, weil man das eben nicht hat, weil man darauf nicht aufsetzen kann, um eigene Anwendungen auch zu entwickeln, dann fällt Europa natürlich noch weiter zurück. Das heißt, wir sind abhängig von diesen großen amerikanischen Unternehmen und gerade eben, was Zukunftsinvestitionen betrifft, gerade was auch Produktivitätsfortschritte für die Zukunft betrifft, da sind wir wirklich dramatisch abhängig. Und das, was da momentan passiert, das ist einfach, ja, das ist eine politische Aktion. Das hat sicherlich nicht primär mit dem Thema Sicherheit zu tun. Die Gefahr, die ich da sehe, liegt darin, dass wenn man das jetzt durchhält seitens der USA, dass man dann Europa quasi in die Arme auch hier der Chinesen treiben würde, die ja dort ihre Systeme sehr viel großzügiger möglicherweise und auch günstiger zur Verfügung stellen. Aber dass das dann mittel- und langfristig keine positive Entwicklung auch für Europa sein kann, ist, glaube ich, auch klar angesichts dessen, was ich eben gesagt hatte. Also ich glaube, auf mittlere Sicht kommt Europa, also auf kurze Sicht können wir uns hier von den USA nicht abkoppeln, wir brauchen das. Aber auf mittlere und lange Sicht ist es absolut erforderlich, dass Europa hier auch etwas eigenständiger wird, auch im Sinne von den Versuch zu unternehmen, hier eigene Modelle auch zu entwickeln. Also hier quasi so eine Art dritte Säule zu schaffen neben China und den USA.
Ich glaube, strategisch ist es natürlich richtig, aber wenn ich mir durchlese, dass in den USA im Jahr 1 Billion US-Dollar in die Entwicklung von KI-Modelle fließen, mit natürlich der Hoffnung des Produktivitätsgewinns, kann ich mir allein aus volkswirtschaftlicher Sicht gar nicht vorstellen, wie Europa da mitziehen soll, in irgendeiner Art und Weise in dieses, sagen wir mal, KI-Wettrüsten, was es ja geworden ist. Wie soll Europa da mitmachen, auch aus rein volkswirtschaftlicher Sicht? Ich hatte so die Idee aus dem Sondervermögen, aber das sind ja Peanuts im Gegensatz zu dem, was es eigentlich ja braucht, muss man ja böserweise sagen.
Mhm. Ja, in der Tat. Also der Einwand, der ist sicherlich berechtigt. Also ich würde einerseits sagen, es kommt nicht nur an Geld an, es kommt sicherlich auch auf Geld an, aber auch nicht nur auf Geld an. Denn ich denke schon, dass momentan das, was in den USA dort investiert wird, die Summen sind deswegen so hoch, weil die großen Unternehmen quasi damit Marktanteile kaufen wollen. Ja, also die geben jetzt erstmal viel Geld aus. Die haben ja auch Geld. Das ist ja anders als früher zu neuen Marktzeiten, wo diese Unternehmen, die neuen Technologien hatten, keine Gewinne gemacht haben. Die bekommen ihre Cashflows aus den bestehenden Geschäftsmodellen und investieren die jetzt in die Zukunft. Und da ist sicherlich so ein gewisses Wettrüsten da, was aber dann auch Streuverluste hat. Ich glaube, wenn man das in Europa fokussiert macht, dann kann man auch mit kleineren Beträgen, die bei Europa immer noch groß sind, keine Frage, kann man aber zumindest schaffen, eine gewisse Eigenständigkeit zu erreichen, dass man nicht komplett abhängig ist von den USA. Dann ist man vielleicht nicht immer in der ersten Linie dabei, aber man hat zumindest die Chance, hier mitzuspielen, auch nicht als, wenn auch nicht als Nummer eins.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, dadurch, dass ja die drei, vier großen Unternehmen, ne, Google, Microsoft, Meta und Amazon, die ja so die treibenden Kräfte hinter den KIs sind, das heißt, sie sehen auch noch keine KI-Blase in dem Sinne, weil die Unternehmen gut Umsatz generieren und daraus das meiste finanzieren. Also es ist ja auch so, ich frage deshalb, weil ja auch immer wieder darüber geredet wird, dass die US-Ökonomie gerade wächst, aber aus größten Teilen aus KI finanziert. Das heißt, ist es eine Bubble, platzt die, kriegen wir das auch alle um die Ohren da? Jedenfalls auf jeden Fall an den Aktienmärkten und an den Finanzmärkten, ne?
Ich glaube nicht, dass es jetzt schon eine Bubble ist. Das hat sicherlich das Potenzial, eine werden zu können. Aber wir haben es hier wirklich mit einem technologischen Strukturbruch auch zu tun, mit einer disruptiven Entwicklung. Und da ist es schon richtig, dass am Beginn einer solchen disruptiven Entwicklung viel investiert werden muss. Nicht jede Investition wird sich auszahlen, aber ich glaube schon, dass man mit der Technologie KI in den nächsten 10 Jahren wirklich richtig viel Geld verdienen kann, wenn man im Wettbewerb an der richtigen Stelle sitzt. Und das versuchen die großen amerikanischen Unternehmen zu tun. Wie gesagt, momentan können sie es sich auch leisten. Ein Teil wird aus vergangenen Gewinnen bezahlt sozusagen, aus den Gewinnen des laufenden Geschäfts, auch wenn man zugestehen muss, dass jetzt auch begonnen wird, Anleihen zu begeben seitens dieser Unternehmen, um eben das Ganze nochmal zu hebeln. Aber das ist jetzt nicht so, dass das sich hier um Unternehmen handelt, die keinen Cent Umsatz machen, die keinen Cent Gewinn machen und viel Geld ausgeben. Das hatten wir vor 25 Jahren im neuen Markt und in der Technologie-Bubble vielfach, weil es eben junge, neue Unternehmen war. Aber hier haben wir es mit etablierten, starken, mit den weltgrößten Unternehmen eigentlich zu tun. Und wer nicht die, kann sich das leisten.
Ich wollte über die nächste schwierige Abhängigkeit reden. Wir hatten in Q1 darüber geredet, dass wir uns ja energetisch unabhängig machen mussten, richtigerweise von den Energielieferungen aus Russland, wegen des Angriffskriegs der Russen auf die Ukraine. Jetzt haben wir das Problem, dass wir energetisch zu immensen Teilen abhängig sind, gerade von LNG von den USA. Und haben, wie Sie schon beschrieben haben, einen immer unzuverlässiger werdenden Partner. Gibt es irgendwelche Bestrebungen der Bundesregierung, auch diese Abhängigkeit zu reduzieren? Haben wir da irgendeine Chance? Können wir da in der Wirtschaft auch strategisch in irgendeiner Art und Weise nach vorne gucken, da eine Souveränität auch hier herzustellen oder eine erhöhte Souveränität?
Erhöhte Souveränität in Europa, also was fossile Energieträger betrifft, ist schwierig. Da haben wir in Europa einfach nicht genug. Natürlich versuchen wir Nordseeöl oder Gas aus der Nordsee zu bekommen. Wir haben ja auch über Norwegen beziehen wir auch relativ viel Erdgas. Also da ist schon eine gewisse Diversifikation da, auch bei fossilen Energieträgern. Natürlich ist es so, dass wir die Abhängigkeit von fossilen Energieträgern weiter reduzieren müssen. Weil wir sie eben nicht selber haben, weil wir eben von anderen abhängig sind. Ich glaube nicht, dass wir ganz darauf verzichten können, auch Stichwort Grundlastfähigkeit. Aber natürlich ist es richtig, die regenerativen Energien weiter auszubauen, um darüber eine größere Unabhängigkeit von anderen Ländern zu erzielen. Was man eben auch sagen muss, ist, dass wir in Europa doch einen recht großen Flickenteppich haben, was das Thema Energie betrifft. Ja, wir haben ein Land wie Frankreich, was sehr stark auf das Thema Kernkraft noch setzt, nach wie vor, und noch keine Anstalten macht, davon abzurücken. Die sind momentan in einer sehr komfortablen Situation deswegen. Wir haben es auch in Osteuropa beispielsweise, Slowakei, Ungarn oder auch neu in Polen jetzt oder aber eben auch in den Niederlanden, Länder, die eben das Thema Kernenergie eher ausbauen wollen. Und auf der anderen Seite haben wir dann Länder wie Deutschland, die sich aus diesem Thema komplett verabschiedet haben. Das heißt, wir müssen, wenn wir den europäischen Energiemarkt betrachten, und der ist europäisch, dieser Markt, dann müssen wir durchaus auch auf die einzelnen Länder schauen und uns ansehen, wie sind die Unterschiede hier. Und das Thema ist auch deswegen so wichtig, weil es natürlich in Zukunft auf immer mehr Strom ankommt. Es mag sein, dass wir in Zukunft weniger Erdöl und Erdgas verbrauchen, aber wir werden in Zukunft deutlich mehr Strom brauchen als heute. Ja, für das Thema E-Mobilität, für das Thema Rechenzentren, die ja auch richtige Stromfresser sind, die ja auch auf günstige Energie angewiesen sind und die auch darauf angewiesen sind, gerade beim Thema Rechenzentren, dass diese Energie wirklich 24/7 fließt und nicht nur dann, wenn die Sonne scheint oder der Wind weht. Also von daher ist das ein sehr komplexes Thema. Auf der einen Seite Wind und Solarstrom weiter fördern, aber eben auch dafür sorgen, dass das Thema Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Und dafür brauche ich eine gewisse Diversifikation bei den Quellen. Das heißt, woher bekomme ich das? Und auch bei den Energieträgern. Also nur Sonne und Wind reicht nicht. Ich werde weiter fossile Energieträger brauchen. Und wir können froh sein, dass ein Land wie Frankreich das Thema Kernenergie eben noch nicht begraben hat. Und das alles zusammengenommen, dann wird, glaube ich, ein Schuh draus. Und dann ist auch die Abhängigkeit, die wir momentan von den USA stärker ausgebaut haben, die kann man dann auch besser abfedern beziehungsweise auch perspektivisch wieder reduzieren.
Aber irgendwie fühlt sich's gerade wirklich sehr an wie ein Spielball. Noch sind wir natürlich sehr abhängig von den fossilen Energieträgern. Das hat natürlich die Iran-Krise auch nochmal, finde ich, sehr, sehr deutlich gezeigt. Wir erzählen uns hier immer so eine große Geschichte der nachhaltigen Energien, aber wer in den letzten Monaten tanken musste, wie halt im Grunde genommen alle, hat gesehen, dass das dass da viele Lücken noch sind. Ich habe heute Morgen für 1,77 getankt, war sehr glücklich darüber. Sie hatten es schon angedeutet, jetzt die Straße von Hormuz soll geöffnet werden. Wie lange wird es denn eigentlich brauchen, bis denn die Ölpreise wieder, ich wag's kaum zu fragen, aber vor Iran-Kriegsniveau fallen könnten und vor allen Dingen, bis das dann auch in den deutschen Unternehmen wieder zu Buche schlägt, dass sie halt sozusagen die Preise auch dementsprechend wieder anpassen können.
Ja, also der Rohölpreis an den Weltmärkten, der ist ja die letzten Wochen schon zurückgekommen und das ist ja sogar schon an der Tankstelle angekommen, wie Sie gerade gesagt haben. Also der Weltmarktpreis reagiert sehr schnell. Wir haben in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht, dass die Tankstellen Erhöhung zwar recht schnell weitergeben, aber Senkung nicht. Das sieht jetzt in dem Fall sogar etwas besser aus hier. Selbst wenn die Straße von Hormuz morgen komplett offen wäre, würde ich davon ausgehen, dass der Ölpreis zwar noch etwas weiter fallen kann, aber jetzt nicht signifikant unter $80 fällt, zunächst mal, weil das Erdöl eben auch noch nicht da ist, wo es sein soll. Ich meine, wir in Europa haben noch keine großen Versorgungsknappheiten gehabt. Das sieht in asiatischen Ländern, das sieht auch in afrikanischen Ländern anders aus. Wir beziehen relativ wenig Öl aus der Golfregion. Länder wie Südkorea, wie Japan, wie China beziehen den allergrößten Teil ihres Erdöls daher. Und dort gab es wirklich schon richtige Knappheiten. Also bei uns war es nur der Preis, weil der Ölpreis eben Weltmarktpreis ist. Aber bei denen waren es wirklich physische Knappheiten. Und wir können auch froh sein, dass die strategischen Reserven angezapft worden sind. Und bis sich das alles wieder einspielt, ja, also bis die Tanker, die da jetzt wieder durchfahren können, erstmal da sind, wo sie sein sollen, bis das Ganze wieder läuft, auch quasi das ganze Karussell wieder läuft, Förderung, Tanker wird hin, entlädt, wird wieder zurück, bis das wieder sich alles eingespielt hat. Das wird eher Monate dauern als Wochen, denke ich. Ob der Ölpreis dann, sagen wir mal, in 12 Monaten wieder da ist, wo er vor dem Krieg war, nämlich irgendwo bei $60, $65 je Barrel, das wage ich auch zu bezweifeln. Ich könnte mir 70 vorstellen, vielleicht etwas über 70. Und warum kann ich mir das vorstellen? Weil wir natürlich auch in 12 Monaten noch Einschränkungen haben werden, was die Förderung betrifft. Mhm. Denn es ist ja einiges kaputt gegangen, da auch am Golf. Es sind Ölförderanlagen in Mitleidenschaft gezogen worden. Es sind auch Erdgas, gerade in Katar, eine große Anlage, die kaputt ist, bei der es Jahre dauern wird, bis das wieder repariert ist. Das heißt, die Förderung ist, also Öl ist genug da, aber die Förderungskapazitäten, auch möglicherweise Raffineriekapazitäten in den Golfstaaten, die also in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Und das wird ein bisschen länger dauern. Und dann müssen natürlich die jetzt leer gelaufenen Läger wieder aufgefüllt werden. All das dauert Zeit. Daher, ja, die Botschaft ist, wenn das Ganze sich jetzt entspannt auf der politischen Seite, auf der militärischen Seite, dann wird der Ölpreis sinken, aber es wird länger dauern, bis er wieder da ist, wo er vorher war. Auf der anderen Seite können wir auch mit $70, glaube ich, gut leben.
Okay. Trotzdem kann man sagen, wir kommen von 60, 65 Dollar. Das heißt, der Iran-Krieg, könnte man jetzt mal so sagen, wird nachhaltig die Inflation anheizen?
Nein. muss ich natürlich jetzt begründen.
Aber finde ich gut. Finde ich sehr, sehr gut, ehrlich gesagt, weil das ist irgendwie so eine Annahme, die man ja ertragen könnte.
Also momentan ist es so, wir sehen es jetzt schon in der Inflationsrate. Ne? Also der Ölpreis ist gestiegen, der Benzinpreis ist gestiegen, schon springt die Inflationsrate von 2,2% auf 3,2%, sage ich mal. Das geht relativ schnell. Und dieser Effekt, den wir da haben, weil wir ja immer mit dem Vorjahresmonat vergleichen, der ist natürlich jetzt erstmal drin in der Inflationsrate. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass in den nächsten 12 Monaten der Ölpreis wieder Richtung $70 fällt, dann wird die Inflationsrate jetzt irgendwann nicht mehr ansteigen, weil wir dann nicht mehr so weit über Vorjahresniveau sind. Ja, also kaum noch über Vorjahresniveau sind, wenn wir wieder bei 70 sind. Und wenn wir jetzt von heute aus oder von vor 4 Wochen aus ein Jahr weiterdenken, also wenn wir jetzt beispielsweise sind im April oder Mai 2027, dann vergleichen wir ja den Ölpreis dann, Annahme $70, mit dem Ölpreis vor 12 Monaten, Annahme $110. Das heißt, dann haben wir einen unmittelbaren Effekt auf die Inflationsrate, dass es dort nach unten geht. Mhm. Das heißt, wir haben jetzt so einen Buckel in der Inflationsrate und der wächst sich wieder raus und heute in 12 Monaten dürfte der weitgehend verschwunden sein.
Interessant. Weil Leitzins ist vor wenigen Tagen angehoben worden, der wie erwartet auf 2,25%. Und ein zweiter Schritt soll ja auch nochmal geplant sein, was natürlich bei so einer stockenden Wirtschaft wie der unserem jetzt irgendwie nicht die besten Informationen sind, die wir bekommen können. Sehen Sie denn die Chance, dass dieser zweite Schritt gegebenenfalls auch aufgrund des jetzt nun hoffentlich sich beendenden Iran-Konflikts ausfallen könnte?
Eine Chance sehe ich. Aus heutiger Sicht glaube ich es noch nicht. Wir haben auch eine zweite Zinserhöhung in unserer Prognose drin. Wir haben die bisher für September drin gehabt. Und es ist ja nicht so, dass die EZB jetzt eine hohe Ist-Inflation bekämpfen kann. Also die EZB kann die Zinsen erhöhen, wie sie will. Die Inflationsrate im nächsten Monat wird irgendwo bei 3% oder drüber liegen. Ja, also egal, wo die EZB ihren Leitzinsen hin anhebt. Sie kann auch gegen diesen steigenden Ölpreis nichts machen. Und warum hat sie trotzdem die Zinsen erhöht? Sie hat sich ja doch einiges auch an Schelte abgeholt für diese Zinserhöhung, auch seitens der Wirtschaft. Ich finde es dennoch richtig, denn wir wissen alle noch, wir erinnern uns alle noch an die Zeit vor 4 Jahren, als diese Inflationsrate so stark nach oben geschossen ist und als es eben dann plötzlich nicht mehr nur die Energiepreise waren, die angestiegen sind, sondern dann hatten wir diese Zweitrunden- und die Drittrundeneffekte. Dann sind die Nahrungsmittelpreise gestiegen, weil man für die Nahrungsmittelpreisproduktion viel Energie braucht. Dann sind die Löhne gestiegen, weil ja die Preise gestiegen waren. Ja, und dann waren wir in dieser Lohnpreisspirale drin. Mhm. Und genau das ist der Punkt, wo eine EZB Einfluss nehmen kann. Sie kann mich versuchen, diese Inflationserwartungen der Teilnehmer an der Wirtschaft, also der Unternehmen und auch der Konsumenten, sie kann versuchen, die Erwartungen zu beeinflussen, zu steuern oder auch Inflationsmentalität, soweit sie denn vorhanden sein sollte, zu brechen. Und ich glaube, die Erinnerung an vor 4 Jahren, die ist noch zu frisch, als dass die EZB da jetzt hätte einfach stillhalten können. Also dass ich der Meinung bin, sie ist da gut beraten, 1-2 Zinserhöhungen zu machen, um zu zeigen, zu demonstrieren, wir nehmen das ernst. Und wenn es weitergehen sollte, dann sind wir auch bereit, die Zinsen noch höher anzuheben, um einfach zu vermeiden, dass wir diese Zweit- und Drittrundeneffekte bekommen. Und daher hat Frau Lagarde meinen Segen sozusagen, auch wenn ihr das herzlich egal sein wird. Aber ich halte das durchaus für richtig. Und ich glaube auch nicht, dass es die Wirtschaft jetzt über Gebühr belastet. Ja, also natürlich sind höhere Zinsen nicht gut, aber wir haben es doch hier mit arg begrenzten Effekten zu tun. Wir haben keine Zinserhöhung um 1 oder 2 Prozentpunkte, sondern eben nur um 1/4 oder 0,5 Prozentpunkt. Und das ist immer noch besser, als wenn wir in einem Jahr Inflationsraten von 6% oder mehr hätten und die EZB dann eine geldpolitische Vollbremsung hinlegen müsste.
Ja, also es ist so ein bisschen vorgreifendes Damage Control, was da gerade versucht wird zu machen, verstehe. Die deutsche stotternde Wirtschaft schlägt sich auch mehr und mehr im Arbeitsmarkt durch. Die letzten Zahlen, die ich gelesen habe, wir haben das erste Mal die 3 Millionen Arbeitslosengrenze durchbrochen. Eigentlich galt ja der Arbeitsmarkt in Deutschland immer robust. Wir haben ja so eine Schere. Wir haben einen Fachkräftemangel und gleichzeitig steigende Arbeitsplätze, steigende Arbeitslosigkeit. Wie geht das zusammen? Was sind da aus volkswirtschaftlicher Sicht, was passiert da gerade?
Ja, das ist in der Tat eine interessante Entwicklung, auch schon in den letzten Jahren gewesen. Wir hatten ja immer auch mal wieder Abschwünge, aber der Arbeitsmarkt hat eigentlich kaum reagiert, auch in der letzten Krise, auch gut in der Corona-Krise, da gab es staatliche Maßnahmen, der Staat hat sehr viel getan dafür. Wir hatten Kurzarbeiterregelungen, die eben verhindert haben, dass die Unternehmen ihre Arbeitskräfte entlassen mussten. Und das hat sich natürlich in den Arbeitsmarktstatistiken dann auch positiv niedergeschlagen, hat aber auf der anderen Seite auch sicherlich einen gewissen Strukturwandel, der immer erforderlich ist, auch ein Stück weit verhindert. Was wir jetzt sehen, ist in der Tat dieser gespaltene Arbeitsmarkt. Wir haben das Thema Fachkräftemangel. Das ist etwas geringer geworden. Auch der Schmerz der Unternehmen beim Thema Fachkräftemangel ist etwas geringer geworden. Wir machen 2-mal im Jahr eine Mittelstandsumfrage und haben jetzt die Ergebnisse der Frühjahrsumfrage schon vorliegen, noch nicht veröffentlicht. Aber da kann man sehen, dass das Thema Fachkräftemangel als Schmerzpunkt für die Unternehmen etwas nachgelassen hat. Das ist immer noch ein Punkt, aber es ist nicht mehr, steht nicht mehr so stark im Vordergrund, wie das vielleicht noch vor einem Jahr war oder auch im Herbst letzten Jahres. Das heißt, das hat etwas nachgelassen, ist natürlich auch Folge der Schwäche jetzt, die wir am Arbeitsmarkt sehen. Wir haben es momentan zu tun, mit unterschiedlichen Anforderungen und dem, was Bewerber zur Verfügung stellen an Kenntnissen und an Fähigkeiten. Das heißt, wir haben jetzt hier ein zunehmendes Mismatch von dem, was die Suchenden mitbringen an Fähigkeiten, an Kenntnissen und dem, was die Unternehmen nachfragen. Und daher haben wir diese scheinbar schizophrene Situation, dass wir auf der einen Seite Fachkräftemangel haben und auf der anderen Seite eben auch steigende Arbeitslosenzahlen. Und wir haben einen zweiten Punkt. Momentan aufgrund der Unsicherheiten, die wir haben, zögern viele Unternehmen einfach mit Einstellungen. Sie wissen, wir bräuchten eigentlich Leute, aber wir wissen nicht genau, wie es mit der Wirtschaft weitergeht. Und von daher warten wir lieber mal noch ein halbes Jahr. Das ist der erste Punkt. Das kann sich auch in einem halben Jahr wieder gebessert haben, wenn sich die politische Lage ändert. Aber wir haben auch einen zweiten Punkt und der wird sich so schnell nicht ändern. Das ist das Thema KI. Ja, also viele Unternehmen wissen nicht genau, welche Profile und auch wie viele Arbeitskräfte sie mit welchen Profilen in Zukunft brauchen. Das sind auch insbesondere auch Bürojobs, die da betroffen sind und auch eher mal die etwas höher qualifizierten Bürojobs. Wir hören es beispielsweise von Unternehmensberatern, die halt wenig Leute von den Unis einstellen. Die haben ja sonst quasi so die Premium-Absolventen quasi eingestellt und die haben es momentan wirklich nicht leicht, weil das sind diejenigen, die dann zunächst mal als Juniors dort PowerPoint-Folien machen. Und das ist was, was man mit KI ganz prima machen kann. Also da brauche ich keine Leute, die mir diese Folien machen. Das kann ich eigentlich als gestandener Berater dann mit der KI selber machen. Das ist nur ein Beispiel. Das sehen wir aber in vielen Bereichen, dass Unternehmen daher unsicher sind, weil sie nicht genau wissen, was brauche ich in Zukunft, und daher einfach mit Einstellungen zögern. Und wenn wir dann noch ein bisschen weiter blicken, so Richtung in den nächsten Jahren, mittelfristig, dann haben wir natürlich die entgegengesetzte Entwicklung. Dann sind es die Babyboomer, die in Rente gehen. Das setzt dann natürlich wieder auch Kapazitäten frei. Das heißt, da fallen dann plötzlich viele Arbeitnehmer weg. Und da ist dann die spannende Frage, ob sich der Arbeitsmarkt dann wieder auch unabhängig von den konjunkturellen Entwicklungen wieder ein bisschen besser in Richtung Gleichgewicht entwickelt.
Ich will noch mal ein bisschen auf das Thema Sondervermögen eingehen, weil letztendlich auch unser dezentes Wachstum, wir hatten darüber geredet, Sie hatten es angemahnt, auch beim letzten Mal, ist einfach schuldenfinanziert. Beim letzten Mal hatten Sie dieses schöne Beispiel gebracht, dass aus diesem Sondervermögen ganz viel Geld in Projekte auch fließt, wo man sagt, so ja, ist schön, aber was soll das jetzt in diesen Springbrunnen, glaube ich, in Frankfurt gebracht? Sehen Sie da mehr Kontrolle, besseren Finanzfluss in sinnvollere Projekte, die nachhaltig, ja, auch über das Sondervermögen hinaus, wenn es ausläuft, dann Wachstum bringen?
Ja, das ist in der Tat das Thema Transparenz. Was passiert mit dem Geld? Das war bisher wenig zufriedenstellend. Jetzt muss man allerdings sagen, das läuft auch noch nicht so wirklich lang. Ne? Es gab jetzt Kritik, dass das Geld, was für letztes Jahr zur Verfügung stand, dass das nicht vollständig ausgegeben worden ist. Das ist auch so. Das war aber vielleicht auch nicht unbedingt zu erwarten. Die Mühlen, die malen da etwas langsamer im Start. Das heißt, man muss mal schauen, was jetzt in diesem Jahr passiert. Es gab die sicherlich berechtigte Kritik, dass nicht alles so ausgegeben worden ist, dass es wirklich für zukünftiges Wachstum, zu zukünftigem Wachstum führt. Ich glaube, man muss ein bisschen differenzieren jetzt hier. Auch das, was man bisher sieht, ist, der Bund scheint es relativ eng zu tracken. Das heißt, das, was der Bund selber ausgibt, das wird, glaube ich, inzwischen relativ gut auch verifiziert, ob es wirklich wachstumsfördernd ist und auch transparent auch dargestellt. Wir hatten heute Morgen eine Ökonomenkonferenz mit dem Bundesfinanzministerium, wo man einfach mal Ökonomenstimmen eingesammelt hat. Ist uns vom Ministerium auch genau das nochmal gesagt worden, dass das ein ganz wesentlicher Punkt ist, um auch das Thema in der Öffentlichkeit sehr etwas positiver darzustellen, weil man einfach sich rechtfertigen muss für diese vielen Schulden, die da gemacht werden. Und das hat man, glaube ich, jetzt begriffen. Und auf Bundesebene ist das auch zu erkennen, dass hier einfach mehr Rechenschaft darüber abgelegt wird, wie dieses Geld ausgegeben wird. Das ist auf kommunaler und auf Landesebene nicht immer so. Man hat damals, als man das Sondervermögen aufgelegt hat, den Ländern und Kommunen hier weitgehenden Spielraum gelassen, weil man gesagt hat, das darf nicht zu viel Bürokratie werden, das soll unbürokratisch verteilt werden. Und unbürokratisch heißt natürlich in diesem Zusammenhang auch, man muss nicht so genau nachweisen, für was man es ausgegeben hat. Und das ist, glaube ich, so der ein Kernpunkt, ein Knackpunkt, wenn es darum geht, was davon wird wirklich sinnvoll ausgegeben. Insgesamt, glaube ich, muss man schon sagen, dass der Großteil des Geldes da auch ankommt, wo er hinkommen sollte. Aber auf der anderen Seite, was man jetzt noch tun muss, ist wirklich zu vermeiden, dass, wie ja der Vorwurf war, mit dem Geld irgendwelche Haushaltslöcher gestopft werden. Ich glaube, im Bundesfinanzministerium ist das angekommen. Das ist ein legitimes Interesse auch der Öffentlichkeit, dass genau das passiert. Denn dafür wird Geld bereitgestellt, aber nicht für den Staatskonsum. Und ich glaube, ich bin da eigentlich recht zuversichtlich, dass man da jetzt auch aus den letzten 9 Monaten gelernt hat und das Ganze in Zukunft etwas besser läuft.
Haben Sie vielleicht, um das ein bisschen griffiger zu machen, nochmal so 1 oder 2 Projekte, wo Sie sagen, das sind gute Investitionen gerade, die gemacht werden. Also ich denke jetzt nur mal gerade an diese Trasse zwischen Berlin und Hamburg, die jetzt gerade wieder freigegeben worden ist. Aber vielleicht haben Sie noch ein anderes so Großprojekt, was spannend ist und wo man sagt, da fließt das, ist gut, dass das Geld dahin fließt.
Also Schienenverkehr wäre mir auch als erstes eingefallen. Das ist ja nicht nur die Trasse, sondern das ist ja diese Generalsanierung der Deutschen Bahn, die auch wirklich über eine Verbesserung der Verkehrswege dann auch dazu beitragen kann, dass das Wachstum auch nachhaltig ansteigt. Anderes Beispiel auch beim Thema Infrastruktur ist natürlich das Thema Verkehrswege, Autobahnen, Brücken, sowas. Da wissen wir ja auch, da ist viel zu tun. Ich komme aus der Nähe von Bonn, da ist jetzt gerade eine Rheinbrücke gesperrt, weil sie seit 15 Jahren marode ist und jetzt darf keiner mehr drüber fahren. Da ist eben auch viel verpasst worden, viel verschleppt worden in den letzten Jahrzehnten, kann man eigentlich fast sagen. Und das wird jetzt angegangen, reichlich spät, aber immerhin wird es jetzt abgegangen. Und das sind sicherlich so positive Signale. Und dann haben wir noch ein anderes Thema. Wir haben natürlich auch das Thema Rüstung. Da ist, das ist ja quasi auch außerhalb des Sondervermögens, aber jetzt eben auch außerhalb des normalen Haushalts. Und da muss man eben auch gucken, was davon trägt wirklich auch in Zukunft zu mehr Wachstum bei. Also wenn ich jetzt, ich sag's mal flapsig, eine Kaserne modernisiere und die Toilettenanlagen modernisiere, dann ist das schön für die Soldaten und vielleicht auch sinnvoll und notwendig, weil da 30 Jahre nichts gemacht worden ist. Aber das hat natürlich keine Wachstumswirkung. Wenn ich das Ganze aber in militärische Forschung und Entwicklung stecke, Stichwort Drohnentechnologie und sonstige Sachen, und das dann auch noch in Deutschland, in Europa angesiedelt ist und eben nicht in den USA, dann kann es wirklich auch einen Technologieschub geben und das kann dann auch zu zukünftigem Wachstum führen. Und das ist auch der Punkt, den das Finanzministerium inzwischen erkannt hat, wo man dann aber mit dem Verteidigungsministerium natürlich in der Diskussion ist, auch wie das Geld doch am nachhaltigsten, sage ich, auszugeben ist.
Okay. Was in solch schwierigen Zeiten auch häufig passiert, ist, dass der Teile der Bevölkerung nach noch stärkerem staatlichem Eingreifen schreien. Stichwort Wohnen zum Beispiel. Ne? Auch immer wieder ist das, bei dem Thema Wohnen kommt die Diskussion auf Verstaatlichung. Wie sehen Sie das aus volkswirtschaftlicher Sicht, wenn dem Folge geleistet werden würde, wenn Wohnraum zum Beispiel verstaatlicht wird? Das würde ja Präzedenzfälle im Grunde genommen schaffen, die ja Kettenreaktionen auslösen können. Wie bewerten Sie sowas?
Ja, verstaatlichten Wohnraum haben wir ja in einem Teil Deutschlands vor so gar nicht ganz langer Zeit schon mal gehabt, nämlich im Thema DDR, wo Wohnen günstig war, wo jeder eine Wohnung hatte und auch garantiert hatte, was aber zur Folge hatte, dass eigentlich nicht investiert worden ist in diese Wohnungen, dass sie verfallen sind, nicht auf dem modernsten Stand waren, dass sie klein waren, einfach dem Bedarf der Menschen nicht entsprochen haben. Ich weiß, das Thema Verstaatlichung von Wohnungsbaugesellschaften ist natürlich gerade in Berlin ein Riesenthema. Aber denke, die Vergangenheit zeigt, dass eine Verstaatlichung in jeglicher Sicht, bis auf ganz wenige Ausnahmen, weder mittel- noch langfristig funktioniert hat bisher. Aus meiner Sicht würde das auch, wenn das passieren würde, wirklich, dass man hier die großen Wohnungsbaugesellschaften verstaatlichen würde und nur unzureichend entschädigt, was auch in der Diskussion steht. Es geht ja nicht um Marktpreise, die da quasi entschädigt werden, sondern deutlich niedrigere Preise. Dann hätte das verheerende Auswirkungen für den Investitionsstandort Deutschland, gerade auch im Ausland. Ja, also Deutschland hat bisher immer davon profitiert, dass man auf beim Thema Rechtsstaatlichkeit, Rechtssicherheit auch wirklich als eines der wenigen verbliebenen Assets noch hatte für die Story Deutschland. Warum investiere ich in Deutschland? Ja, ein funktionierendes Rechtssystem, auch der Schutz von Eigentum. Und das hätte Richtung Ausland aus meiner Sicht wirklich verheerende Auswirkungen. Würde natürlich auch ausstrahlen dann auf andere Bundesländer. Das würde man auch anderswo erwarten. Und man würde dann sicherlich nicht nur im Bausektor nicht mehr investieren in Deutschland, sondern eben das könnte möglicherweise auch auf andere Touren dann ausstrahlen. Also aus meiner Sicht ist es absolut erforderlich, man stattdessen eben Anreize und Möglichkeiten schafft, wirklich günstigen Wohnraum neu zu schaffen.
Ja.
Denn darum geht es ja. Ja, also Luxuswohnungen sind ja wohl hinreichend da, aber es geht ja um günstigen Wohnraum. Und dazu muss man natürlich auch, kann man auch staatlicherseits einiges tun. Ja, man kann Genehmigungsverfahren beschleunigen. Man kann das modulare Bauen stärker fördern. Ja, natürlich sind die Wohnungen dann nicht so schick, wie sie sind, wenn ein Architekt sie entwirft. Aber es soll ja erstmal günstig sein. Man kann auch Standards senken. Ich brauche nicht in jedem Zimmer 4 Steckdosen. Da kann man eben auch die Empfehlung, also momentan sind diese Standards die haben Empfehlungscharakter, aber jeder hält sich dran. Da muss man eben deutlich machen, dass es auch einfacher geht. Das heißt nicht, dass es immer das Allerbilligste sein muss. Das heißt aber auch, dass man hier pragmatischer vorgehen muss und eben auch bereit sein muss, gewisse Zugeständnisse im Komfort auch zu machen. An anderen Vorschriften, die wir hier in Deutschland haben, Umweltstandards, solche Sachen, da muss man auch mal gucken, wo man da vielleicht Abstriche machen kann, ohne dass man sehr viel an Energieeffizienz verliert. Also nicht die letzten 5% sind immer sinnvoll, wenn die nochmal 30% mehr Kosten verursachen. Das heißt, da muss man, glaube ich, auch nochmal etwas kritischer hinschauen.
Wir sind ja hier Berlin, Brandenburg, wie viele Teile in Deutschland, aber ich glaube, besonders hier leben wir von Mittelständlern. Wenn Sie Mittelständlern jetzt empfehlen, Sie hatten vorhin das kurz angesprochen, stelle ich ein, investiere ich oder nicht? Das ist ja genau das gerade, was viele gucken und überlegen, was für einen Rat würden Sie denen geben? Sollen die jetzt investieren? Sollen die einstellen? Sollen sie ins Risiko gehen aus Ihrer volkswirtschaftlichen Sicht fürs Quartal 3 oder 4 oder sagen, bleibt mal erstmal entspannt, lasst's?
Ja, in der Vergangenheit hat es sich häufig ausgezahlt, antizyklisch zu agieren. Also nicht dann, wenn alle es machen wollen, sondern vielleicht ein bisschen früher. Also von daher ist vielleicht jetzt nicht der verkehrteste Zeitpunkt, auch jetzt schon zu investieren. Außerdem würde ich sagen, auch investieren in Know-how, investieren in das Know-how auch der Arbeitnehmer, der Arbeitskräfte, die man hat. Und da ist natürlich an allererster Stelle auch das Thema KI-Know-how aufbauen zu nennen. Das heißt, dieses Thema, da wird man in Zukunft nicht dran vorbeikommen. Ich glaube schon, dass man vielleicht auch jetzt Zeiten einfach nutzen kann, um die Mitarbeiter hier auch zu schulen bei dem Thema, um dann sich eben für die Zukunft, wo das dann für jede Branche noch relevanter werden wird, eben auch gut vorbereitet zu sein.
Also zum Schluss, allerletzte Frage, noch ein kleiner Blick nach vorne. Wenn wir beide Ende des Jahres erneut zusammensitzen, worüber werden wir wahrscheinlich sagen, darüber haben wir im Sommer viel zu viel gesprochen oder viel zu wenig?
Ja, viel zu wenig ist in der Tat schwierig zu beantworten, denn wenn ich das heute schon wüsste, würden wir ja drüber sprechen. aber Donald Rumsfeld, der war ja mal Verteidigungsminister in den USA, und der hat mal gesagt, es gibt die Known Unknowns, also Dinge, derer ich mir bewusst sind, aber von denen die ich nicht verstehe und von denen ich nicht weiß, wie sie ausgehen. Und dann gibt es die Unknown Unknowns, das heißt, das sind Dinge, die mir weder bewusst sind, noch dass ich sie verstehe. Und genau das ist, glaube ich, das ist der Punkt, den werden wir nie abgreifen können. Wenn ich von den Known Unknowns spreche, dann würde ich sagen, das haben wir heute gar nicht thematisiert, das ist das Thema Zwischenwahlen in den USA.
Ah ja, stimmt, ja.
Also da wissen wir, die werden kommen, und wir wissen aber nicht, wie sie ausgehen. Und wie Trump dann darauf reagiert. Und das könnte so eine Art Joker werden, sage ich mal. Also da kann ja alles Mögliche passieren. Im günstigsten Fall, sage ich mal, könnte passieren, dass die Macht von Trump durch das Parlament stärker eingeschränkt wird, aufgrund wechselnder Mehrheiten dort. Und das wäre so ein positives Szenario, was uns dann mit Blick auf 27 etwas mehr vielleicht Beständigkeit und Sicherheit geben könnte.
Wunderbar. Es war wie immer hochgradig spannend und bedanke mich für dieses Gespräch.
Ich bedanke mich bei Ihnen, Herr Klein. Vielen Dank.
Investieren oder abwarten? Wie geht es Ihnen als Unternehmerin oder Unternehmer? Haben Sie schon eine Tendenz, wie Sie sich in den kommenden Monaten verhalten werden? Schreiben Sie mir gerne eine E-Mail. Sie finden sie in der Beschreibung dieses Podcasts. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal bei Goldelse.